ARD.
SWR Kultur. Forum.
80 Jahre nach Auschwitz. Was bleibt vom Holocaust? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Auschwitz, das deutsche Vernichtungslager im heutigen Polen. Mehr als 1 Million Menschen wurden hier zwischen 1940 und 1945 von den Nazis umgebracht. Auschwitz, bis heute Inbegriff für Massenmord und Barbarei. Heute, vor 80 Jahren, wurde Auschwitz von der Roten Armee befreit. Geblieben sind die Schuld und die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah. Doch der erinnerungspolitische Konsens im Land der Täter, der Bezug auf das Nie wieder, er bekommt Risse. Von rechts außen fordert die AfD eine Abkehr vom angeblichen Schuldkult. Es knirscht in der deutschen Erinnerungskultur, nicht nur, weil die Frage der Nachgeborenen und Zugereisten, was hat das alles mit mir zu tun, immer schwerer zu beantworten ist. Was bleibt vom Holocaust und wie sieht sie aus, die Zukunft unseres Erinnerns? Darum soll es gehen in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Autorin und Publizistin Charlotte Wiedemann, der Soziologe Professor Dr. Nathan Schneider von der Universität Tel Aviv und Norbert Frey, emeritierter Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Jena. Herr Frey, vielerorts wird an diesen Tagen, an den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz gedacht. Arbeit macht frei. Diese Worte standen über dem Tor, das zum Konzentrationslager führte. Was hat sich hinter diesem Tor abgespielt?
Ja, im Grunde genommen kann man sagen, hinter diesem Tor und den anderen Toren, das Ganze ist ja ein Lagerkomplex, verdichtet sich eigentlich alles, was wir heute den Holocaust nennen. Eine Ausnahme gibt es, der Mord der Einsatzgruppen der SS, dem ja auch außerhalb von Lagern mehr als 500.000 Menschen zum Opfer fielen. Der ist gewissermaßen in dieser Chiffre Auschwitz und in dem realen Geschehen von Auschwitz nicht einbegriffen. Aber Auschwitz steht ansonsten tatsächlich für alles, was gewissermaßen die Geschichte des Holocausts betrifft. Nämlich im Frühjahr 1940 entsteht dort in den ehemaligen Kasernen der polnischen Armee, dieses Konzentrationslager, eigentlich noch ganz nach dem Muster der Konzentrationslager im sogenannten Altreich, dort für polnische politische Häftlinge, später auch für sowjetische Kriegsgefangene. An denen wird dann im Sommer 1941 das Giftgas Zyklon B getestet. Und dann reicht dieses Stammlager nicht mehr aus. Es entsteht ab Herbst 1941 Auschwitz II, Birkenau, und das wird das Vernichtungslager mit den meisten Opfern. Und als drittes entsteht seit Herbst 1942 das Lager Monowitz, nämlich neben einer Baustelle der IG Farben, die dort ein riesiges Werk, für synthetischen Kautschuk bauen. Und dort werden neben den deutschen Arbeitern auch Fremdarbeiter und Kriegsgefangene aus ganz Europa eingesetzt, aber auch jüdische Sklavenarbeiter. Und insgesamt, Sie haben es in Ihrer Anmoderation schon gesagt, sterben in diesen drei Lagern von Auschwitz, also in diesem Lagerkomplex, mindestens 1,1 Millionen Menschen. Etwa 900.000 davon waren jüdische Männer, Frauen und Kinder. Weitere etwa 20.000 waren Sinti und Roma, vor allem aus Deutschland und Österreich, die im sogenannten Zigeunerlager verhungerten oder vergast wurden in Birkenau. Hm. Es war also Mord, um es mit einem Satz noch zu sagen, in industriellem Maßstab. Und deswegen hat man ja auch sehr früh von den Todesfabriken gesprochen.
Vor 10 Jahren, da hat der damalige Bundespräsident Joachim Gauck gesagt, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Gilt der Satz noch?
Ja, ich würde sagen, von der normativen Seite, von dem, wenn es als Sollsatz verstanden wird, gilt er weiter. Die politische Klasse in Deutschland und sehr, sehr viele Menschen in diesem Land bekennen sich, glaube ich, weiter dazu, sehen das genauso. Aber richtig ist eben auch, dass es Anfechtungen gibt, insbesondere, Sie haben es erwähnt, natürlich von rechtsradikaler Seite, von Seiten der AfD, von Seiten der Neuen Rechten. Und es gibt dann, ich würde das nennen, ein Konkurrenzgefecht, das sozusagen im stärker werdenden Bewusstsein über die deutschen Kolonialverbrechen entstanden ist und in mancher Hinsicht an manchen Punkten überlagern sich diese Anfechtungen dieser Vorstellung, dass es keine deutsche Identität ohne Auschwitz gibt, miteinander. Aber das heißt nicht, dass es sozusagen darum gehen kann und darf, gewissermaßen die Anfechtungen von rechts außen mit dem postkolonialen Begehren, dass den Verbrechen des Kolonialismus Rechnung getragen werden soll, dies zusammenzustellen oder gar auf eine Stufe zu stellen.
Wir werden auf die Kritik noch zu sprechen kommen. Frau Wiedemann, wenn eine 15-Jährige Sie fragen würde, was mein Urgroßvater im Nationalsozialismus getan hat, welche Verbrechen er im Krieg begangen hat, ob er etwas von Auschwitz wusste, was hat das alles mit mir zu tun? Was antworten Sie ihr?
Ich glaube, ich würde sehr persönlich antworten. Ich würde persönlich antworten, dass ich bin jetzt 70 Jahre, dass ich eigentlich heute zum ersten Mal Angst habe, was aus Deutschland wird, weil ich nämlich gerade nicht glaube, dass Auschwitz, die Erinnerung an Auschwitz in irgendeiner Weise zur deutschen Identität gehört, in dem Sinne, dass sich eine Mehrzahl von Menschen in Deutschland davon berühren ließe und daraus in irgendeiner Weise eine Empfindsamkeit für den Ausschluss, den heutigen Ausschluss von Menschen aus einem gemeinsamen Menschsein ziehen würden. Das wäre, glaube ich, meine Antwort. Und ich habe den Eindruck, dass sehr häufig junge Menschen das sehr gut verstehen, wenn man auf diese Art und Weise über Auschwitz spricht und nicht in dieser, ich sag mal, hoheitlichen deutschen Politsprache, wo von oben eine Art Gebot des Erinnerns kommt.
Nathan Schneider, Sie sind 1954 in Mannheim geboren, leben und arbeiten seit Jahrzehnten in Tel Aviv. Ihre Eltern stammen aus Polen, haben beide den Holocaust überlebt. Wenn wir den Blick von der Täter- auf die Opferseite wenden, gibt es heute eine jüdische Identität ohne Auschwitz?
Wahrscheinlich nicht, ne? Und ich würde auch vielleicht sagen wollen, dass für mich Auschwitz natürlich keine Chiffre ist, sondern ein ganz konkreter Ort, wo fast meine ganze Familie ermordet worden ist, ne? Großeltern, Tanten, Onkeln. Und hinter diesem Tor ist eben das passiert. Das ist auch der Grund, warum ich noch nie dort war und auch überhaupt kein Bedürfnis habe, dahin zu fahren. Und sicher ist es ist ein ganz klarer Teil der jüdischen Identität in dem Sinne, weil Menschen, sagen wir mal, so wie ich, zweite Generation, natürlich nie davon wegkommen und wir damit aufgewachsen sind, ohne Gedenktage. Da braucht man keinen Holocaust-Gedenktag. Das ist in den Körpern der Eltern eingebrannt gewesen. Damit sind wir aufgewachsen. Das war immer da und wird auch immer da sein und wird wahrscheinlich auch weitergegeben an die Kinder von uns und so weiter. Das heißt also, das hat mit Identitätspolitik in dem Sinne wenig zu tun, sondern das sind Erfahrungen, die in unseren Körpern irgendwie fast schon genetisch eingebrannt sind.
Herr Frey, Sie haben schon darauf hingewiesen, im Moment, da liegt mit der AfD eine Partei in den Umfragen bei rund 20%, deren Vertreter eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, eine Abkehr vom, wie Sie es nennen, deutschen Schuldkult. Es hat ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder solche Schlussstrich-Debatten gegeben, aber hat das, was wir im Fall der AfD erleben, da eine neue Qualität?
Naja, das hat insofern eine neue Qualität in Anführung, als es gewissermaßen jetzt von einer im Bundestag vertretenen Partei massiv vorangetrieben wird. Das war ganz am Anfang des Bundestages, im ersten Bundestag. Da gab es auch so ein paar Splittergruppen, die, wie es dann in der brutalen Sprache der frühen 50er hieß, die Vergasung der Juden in Frage gestellt haben oder ähnliche Vokabeln benutzt haben. Aber dazwischen liegt doch eine lange Geschichte des Zusehens aus der Gesellschaft heraus stärker werdenden Gefühls, dass sich die Deutschen mit dieser Vergangenheit, und da ist eben dann Auschwitz zentral, auseinandersetzen müssen. Das war also doch ein wachsendes und dann auch in bestimmten Generationenzusammenhängen vorangetriebenes Stichwort 68er. Wachsendes Gefühl, dass hier Aufklärung vonnöten ist, gesellschaftliche Aufklärung vonnöten ist. Und das, was ich anfangs Chiffre Auschwitz genannt habe, war ja in den späten 50er, frühen 60er Jahren der Versuch, von der Sprache der Täter loszukommen, also von Endlösung und Judenvernichtung, von diesen Begriffen, die die Nazis selbst gebraucht haben. Und dann kommt dieses Wort Auschwitz, das eben nicht mehr nur für das konkrete Lager und das Mordgeschehen dort steht, sondern als Gesamtbegriff verwendet wird, bevor nochmal wieder 15 Jahre später dann der Begriff Holocaust an diese Stelle tritt. Mhm. Also namentlich ist hier ja auch Theodor Adorno zu nennen, der mit diesem Begriff Auschwitz tatsächlich ein Plädoyer für eine kritische Auseinandersetzung auch formuliert.
Eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Herr Schneider, ist die Sehnsucht bei den Deutschen größer geworden, ihre belastete Vergangenheit hinter sich zu lassen?
Bei welchen Deutschen? Sicher ist es gibt es, sagen wir mal, ein Bedürfnis nach Normalität, sagen wir mal, in dem solche Dinge einem nicht mehr auf den Schultern lasten. Aber ich glaube auch, dass dieses ganze Auseinandersetzen mit der Vergangenheit und ob man, wie das jetzt geschieht und die Umkehr durch die AfD, dass das alles meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet ist. Man wird kein besserer Mensch durch die richtige Erinnerung und man wird kein schlechterer Mensch durch die falsche Erinnerung. Das ist alles so ein bisschen an der Wirklichkeit meiner Meinung nach vorbeigedacht.
Das heißt, wir überschätzen die Kraft der Aufklärung?
Ich überschätze die Kraft dieser Aufklärung auf jeden Fall. Das heißt also, wenn man entrüstet irgendwie liest, dass junge Menschen weniger über den Holocaust Bescheid wissen und dann werden gleich die Köpfe über die Hände geschlagen oder die Hände über die Köpfe geschlagen auch, dann sehe ich das nicht als was Großes, Aufregendes, weil, wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass eine sogenannte Erinnerungskultur zu einer Besserung des Menschen beiträgt.
Ich denke auch nicht, dass Erinnerungskultur den einzelnen Menschen bessert. Aber ich zumindest, und ich habe mich in vergangenen Jahrzehnten mit meinen kleinen bescheidenen Kräften darum bemüht, in der Zivilgesellschaft zu einer Erinnerungskultur beizutragen, ja oft auch früher gegen heftige Widerstände, dann war das doch eigentlich verbunden damit, mit einer Hoffnung, nämlich dass, ich sage nochmal, eine Empfindsamkeit, ich finde diesen Begriff irgendwie besser, also eine Empfindsamkeit für das, was unsere Vorfahren getan haben, dazu beiträgt, heute in anderer Weise mit den Gefahren von Autoritarismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter umzugehen. Also ich glaube, das war ja schon ein ganz starker Motor, weshalb man sich immer wieder in allen möglichen Geschichtswerkstätten und was es alles gab, irgendwie dafür eingesetzt hat. Und das, denke ich, sollte man auch unterscheiden von den gewiss auch, sagen wir mal, notwendigen staatlichen Akten zu bestimmten Tagen zu erinnern und das sozusagen festzuhalten als eine Art Gemeinschaftsdenken, was dann vielleicht von vielen gar nicht mehr geteilt wird, aber das ist ja schon ein bisschen vielleicht dann auch so etwas eine Frage des Anstands, dass man diese Akte hat. Nur die Gesellschaft, die sozusagen relativ unabhängig von diesen Gedenkakten sich ihr Bewusstsein irgendwo zusammenschustert, ist ja nochmal etwas ganz anderes. Und wenn ich dann heute sehe, wie man sich gerade jetzt auch in diesem gegenwärtig ablaufenden Bundestagswahlkampf mit rechten Floskeln und Hetze gegen Migranten und Migrantinnen gegenseitig zu übertrumpfen sucht, denke ich, ist von dieser Empfindsamkeit, auf die ich mal gehofft habe, so gut wie nichts übrig geblieben.
Ich würde das gerne unterstreichen, was Frau Wiedemann gesagt hat. Diesen Unterschied zwischen dem, vorhin war von hoheitlicher Politsprache die Rede, und dieser gesellschaftlichen, ja, ich glaube, man kann sagen, Bewegung, stärker werdend in den zweiten Hälfte der 70er Jahre, 80er, 90er Jahre, Nuller Jahre eben auch noch, natürlich dann immer auch verknüpft mit hoheitlichen Gedenkakten, um es mal so zu sagen. Aber ich finde, man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen, dass die politische Klasse in diesem Land spät genug Man denke an die 50er, 60er Jahre und wie da über die Vergangenheit noch gesprochen wurde, sie verdrängt werden sollte, abgeleugnet wurde und alles das. Dass sich also die politische Klasse spät genug in diesem Sinne, in dem die Gesellschaft eher vorangegangen ist, ebenfalls verhält, das ist ja eigentlich kein Mangel. Und wir sind ja auch inzwischen wieder an einem Punkt angelangt, an dem da eher eine, Stichwort AfD, eine Rückwärtsbewegung im Gang ist. Also worauf es mir einfach ankäme, ist zu sagen, dass mit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit das Stichwort oder den Begriff Erinnerungskultur, den halte ich sowieso für problematisch, aber dass mit dieser Aufklärung über die nationalsozialistischen Verbrechen und überhaupt über das, was der Nationalsozialismus gewesen ist, dass dies sozusagen die deutsche Gesellschaft, die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik, doch auch politisch, kulturell insgesamt vorangebracht hat. Ich glaube, das kann man erstmal so konstatieren.
Das hat uns vorangebracht, Herr Frey, sagen Sie. Aber Herr Schneider, dieses Selbstbild der Deutschen als geläuterte Nation, die Rede von der gelungenen Aufarbeitung, war das alles eine große Selbsttäuschung?
Ich weiß nicht, ob es Selbsttäuschung ist. Ich sehe die AfD auch nicht als eine Rückwärtsbewegung, sondern als Vorwärtsbewegung. Und
vorwärts wohin? Das ist vielleicht interessant.
Vorwärts in dieses neue postliberale, postdemokratische, populistische Zeitalter. Das ist keine Rückwärtsbewegung meiner Meinung nach, sondern es ist eine Vorwärtsbewegung, genauso wie Trump eine Vorwärtsbewegung ist.
Ja, aber doch nur in dem Sinne, dass das in die Zukunft uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben wird.
Oh,
aber
ja,
doch nicht in einem Sinne, den wir, so wie wir hier miteinander sprechen, in irgendeiner Weise als etwas verstehen, was uns nach vorne bringt.
Nee, nicht nach vorne bringt in dem Sinne von dem linearen Fortschrittsgedanken, sondern nach vorne bringt im gewissen Sinne in einer zeitlichen Temporalität. Das ist das, was ich meine. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich, sagen wir mal, als Soziologe nicht ganz davon überzeugt bin auch, und nicht nur als Soziologe auch, sagen wir mal, als jemand, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen, sagen wir mal, Empfindsamkeiten gegenüber den Verbrechen, die im Namen des eigenen Volkes in der Vergangenheit begangen worden sind, und sagen wir mal jetzt die Dinge, die vorhin als Hetze gegen Migranten und so weiter bezeichnet worden sind. Ich will mich wirklich im gewissen Sinne so einen Einspruch erheben von in diesem Begriff der Läuterung und Vergangenheitsaufarbeitung oder diesen brutalen Begriff der Vergangenheitsbewältigung. Weil ja, es kann ja nichts bewältigt werden. Es ist geschehen und man kann irgendwie damit umgehen, dass es geschehen ist. Aber wie gesagt, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang zu einer Läuterung, zu einer Besserung, zu einer Versöhnung. Das sind illusorische Gedanken, die man sich da macht, und ist natürlich auch Teil, glaube ich, des Selbstbildes, das wir als Intellektuelle haben, dass wir irgendwie uns über selbst täuschen, dass wir durch diese Dinge, durch Aufklärung irgendwie die Welt eine bessere wird. Das ist eine intellektuelle Selbstüberschätzung, die, glaube ich, Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist.
Mhm. Aber Nathan, waren es denn wirklich dann Menschen, die sich von Anfang an getäuscht haben, die, wenn sie, sagen wir, den Schwur von Buchenwald 1945 ablegen und sagen, nie wieder, und wir müssen alles daran setzen, dass solche Verbrechen an der Menschheit nicht mehr geschehen können. Ich meine, das waren doch keine Illusionisten, das waren doch Menschen, die aus ihrer Erfahrung heraus geglaubt haben, dass sich etwas verändern lässt, und die dafür gewissermaßen ein Leben lang gewirkt haben, und auch die jetzt noch lebenden Zeugen, Überlebenden des Holocaust, die bis in ihre letzten Tage versuchen, hier gewissermaßen aufklärerisch tätig zu sein. Kann man denen sagen, aus soziologischer Perspektive ist das alles sinnlos?
Nein, nicht sinnlos, Norbert. Das ist überhaupt nicht das, was ich meinte. Das ist natürlich von denen, die diese Sätze gesprochen haben, macht das natürlich totalen Sinn. Aber gerade dieses Nie wieder, das du angesprochen hast, es ist ja gerade dieses Nie wieder, das in so verschiedene Richtungen her interpretiert werden kann. Das Nie wieder kann heißen, dass es nie wieder solche Menschheitsverbrechen geschehen sollen. Nie wieder kann heißen, dass nie wieder uns diese Verbrechen geschehen sollen und dass deswegen bestimmte Akte der Gewalt gerechtfertigt sind. Dann gibt es dieses merkwürdige Nie wieder ist jetzt, was natürlich nach dem 7. Oktober im Umlauf ist. Das Nie wieder ist ein schwammiger Begriff, den jeder für sich so auslegt, wie er es haben will. Und das ist nicht so, dass das für die Leute, die diesen Begriff, sagen wir mal, 45 geprägt haben, ich meine, dann darf es nicht vergessen, dass Never Again kam auch von Leuten wie dem Rabbiner Kahana in New York. Der hat ja auch dieses Never Again sich auf die Fahnen geschrieben. Das heißt also, dieser Begriff zum Beispiel, der finde ich sehr gut, dass du das in den hier reingeworfen hast. Dieser Begriff zeigt ja schon an sich, dass man das so auslegen kann, dass man es anders auslegen kann, dass man Gewalt damit rechtfertigt, dass man Gewalt damit delegitimiert. Es kommt immer darauf an, wer wann was sagt. Und es gibt da keine lineare Bewegung von Bewusstsein der Vergangenheit und Aufklärung zu einer friedlicheren Welt. Das stimmt einfach nicht.
Das habe ich auch nicht gemeint und auch nicht gesagt, Nathan. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, zu sagen, dass dieses Nie wieder auch instrumentalisiert worden ist und weiter instrumentalisiert wird. Aber das ist mit allen Begriffen so. Und das ist auch ein Teil dessen, was mich sozusagen gegenüber dem Begriff der Erinnerungskultur skeptisch sein lässt. So als gäbe es ein festes Setting, was wir sozusagen als kulturelle Leistung erbracht haben, weiterhin vor uns hertragen könnten. Dem ist nicht so. Und deswegen wirken natürlich auch bestimmte Formulierungen, die vor 20 Jahren noch richtig waren und die aus der Nachkriegszeit stammen, wie etwa dieses Nie wieder, wenn sie heute von der Politik in den Gedenkakten verwendet werden, oftmals schal. Mhm. Das ist richtig, aber man muss dann auch gleich wieder dazu sagen, auch das ist inzwischen auch bei denen, die hier als Gedenkredner auftreten oder auftreten sollen, dann oftmals auch schon wieder thematisiert, dass wir sozusagen nach einem Nie wieder leben. Also insofern, es gibt dieses Problembewusstsein, dass selbstverständlich auch solche Begriffe eine Geschichte haben.
Frau Wiedemann, Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, die deutsche Erinnerungskultur habe sich fast zu einer Drohgebärde entwickelt. Wem wird denn da gedroht und womit?
Naja, ich meine, es gibt auf der einen Seite eben die von mir angesprochene Unwirksamkeit von Erinnerungskultur in der Form, wie man heute es eben halt zulässt, mit Minderheiten umzugehen. Und auf der anderen Seite hat sich eine gerade jetzt und auch in den letzten 14 Monaten verbunden mit dem Gazakrieg, hat sich eine Art von hoheitlicher Gebärde wiederum herausgebildet, wo man unter Berufung auf die Geschichte, unter Berufung auf Auschwitz und auf die Erinnerungskultur eben diese Staatsräson gegen bestimmte Leute wendet. Also ich muss sagen, ich war zutiefst erschrocken, als Bundespräsident Steinmeier irgendwann in 2 Wochen oder so nach dem 7. Oktober alle Menschen mit arabischer Herkunft, arabischstämmige Menschen in Deutschland aufgefordert hat, sich von der Hamas zu distanzieren. Ich habe gedacht, was für ein Bild hat er von diesen Menschen, gerade wo wir so viele syrisch-säkulare Intellektuelle und Flüchtlinge aufgenommen haben, die darüber sehr entsetzt waren. Und auch jetzt wieder, denke ich, haben wir da, wo angedroht wird, Staatsangehörigkeit zu entziehen, was ja im Grundgesetz auch eben halt natürlich als eine Lehre aus dem Nationalsozialismus eigentlich explizit verboten wird, aber indem man quasi androht, eine erworbene Staatsangehörigkeit bei bestimmten Delikten wieder entziehen zu wollen, macht man eine Drohgebärde gegenüber gerade den Menschen, die ja halt keine familiäre Verbindung zu der damaligen Tätergesellschaft haben. Das ist ja dann ganz besonders absurd.
Die Drohgebärde, ich meine, man sollte von allen aufrechten Menschen verlangen, dass sie sich von der Hamas distanzieren, nicht nur von Migranten und Migrantinnen, auch von deutschen Studierenden und von allen, die irgendwie glauben, dass Free Palestine from German Guilt irgendwie eine legitime Parole ist. Das gilt auch für Judith Butler, ne? Das ist, ich meine, Migranten und Migrantinnen sind ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt in eine neue Familie eintreten, sondern die werden jetzt, sagen wir mal, Staatsbürger. Und als Staatsbürger haben sie meiner Meinung nach republikanische Pflichten. Und dazu gehört auch, dass man Verantwortung übernimmt für das, was im Namen dieser neuen Staatsbürgerschaft, im Namen dieser Nation oder dieses Staates begangen worden ist.
Genau. Und so.
Ja, klar, ich meine, wenn 2008 Angela Merkel in der Knesset zum 60. Jahrestag von Israel von dieser Staatsräson gesprochen hat, dann meinte sie diese Verantwortung, die Deutschland hat. Nicht Schuld, sondern Verantwortung. Und in dieses verantwortliche Kollektiv müssen dann auch diejenigen eintreten, die, sagen wir mal, keine familiäre Bindungen zum Nationalsozialismus haben, sondern es ist eine staatsbürgerliche Verbindung. Das müsste eigentlich völlig klar sein. Das hat nichts mit Erinnerungspolitik zu tun, das hat nichts mit nie wieder zu tun, sondern das ist einfach eine staatsbürgerliche Pflicht, die ganz einfach ist. Und so habe ich dann auch die Rede von Merkel von 2008 in der Knesset gelesen und nicht anders. Und da kann man, wenn man das nicht will, dann und irgendwie glaubt, dass es sich hier bei den Migranten und Migrantinnen um neue Familienmitglieder handelt, mit denen man jetzt irgendwie anders umgehen muss, weil die jetzt eine andere Vergangenheit haben und sich dieser Vergangenheit Deutschlands nicht stellen können, dann ist das, glaube ich, ein falsches Konzept von Staatsbürgerlichkeiten, was es heißt. In dem Moment, wo man Staatsbürger eines Landes wird, übernimmt man natürlich auch die kollektive Verantwortung für die Dinge, die im Namen dieses Staates geschehen sind. Das ist eigentlich einfacher, als man annimmt, und muss nicht durch großartige Erinnerungspolitik irgendwie verstärkt werden.
Ich würde dem gerne ein etwas anderes Modell entgegenstellen, Herr Schneider. Ich glaube nicht, dass Menschen dadurch, dass sie in ein anderes Land einwandern, zugleich in eine kollektive Verantwortung einwandern können. Ich glaube, es war eigentlich immer eine individuelle Entscheidung, wie man sich zu dieser deutschen Vergangenheit verhält. Ich glaube, es hat nie eine andere Zeit gegeben, und ich glaube, es war fast immer auch letztendlich eine Minderheit, vielleicht auch eine große. Und ich finde, es geht eigentlich heute darum, dass wir einladen dazu, mit wir meine ich jetzt sozusagen die Alteingesessenen, dass wir einladen dazu, dass Leute, die später dazugekommen sind und eben nach der NS-Zeit eigene Entscheidungen treffen können und sich auf eine eigene und selbstbestimmte Art und Weise in dieses Thema einbringen können. Ich glaube nicht, dass es Sie sprachen auch eben von Eintreten. Ich glaube nicht, das ist ja nicht ein Verein, in den man dann eintritt, sondern ich glaube, dass es letztendlich immer eine Eigenverantwortlichkeit ist, eine individuelle Entscheidung. Und ich wünsche mir, dass sozusagen sehr viele, aber auch von den Alteingesessenen, auf eine neue Art und Weise vielleicht sich zu der Bedeutung auch dieses Erinnerns und der Konsequenzen daraus beziehen. Ich meine, ich habe mir einen Satz mitgebracht, der ist von Marco Buschmann, diesem bis vor kurzem Justizminister. Er sagt, Deutscher sein bedeutet, aus der Geschichte gelernt zu haben. Wer diese Lernerfahrung ablehnt, muss ja auch kein Deutscher werden. Aber danach, glaube ich, kann man sich auch von einem ziemlich großen Prozentsatz so der Alteingesessenen verabschieden. Und wenn ich heute sehe, wie zum Beispiel Migranten und Migrantinnen wählen, dann könnte es sein, dass sie uns, also jetzt dieser Teil der Bevölkerung, der immerhin ja schon ein Viertel ist, dass sie uns irgendwann davor retten werden, dass die AfD hier mehrheitsfähig ist.
Ich finde schon, dass Nathan Schneider mit dieser einfachen Darlegung, was staatsbürgerliche Rechte und Pflichten sind, einen wichtigen Punkt gemacht hat. Und die Tatsache, die ist vollkommen richtig, Frau Wiedemann, dass sehr vielen eingesessenen Deutschen die Vergangenheit wenig oder nichts bedeutet, kann nicht heißen, dass es sozusagen nicht den neu hinzukommenden eine Aufgabe sein sollte, zu wissen, in welchem Land sie leben, zu wissen und sich darüber im Klaren zu sein, für welches Land sie sich entschieden haben, auch wenn das äußere Zwänge gewesen sein mögen, weswegen sie hier angekommen sind. Aber sie leben in diesem Land, sie sollten dessen Geschichte kennen, kritisch kennen und dann vielleicht auch Möglichkeiten suchen und finden, sie mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihrer eigenen Erfahrung in Verbindung zu bringen. Und aber auch wissen, aus welchem Geist heraus dieser Staat gegründet worden ist, als Antithese zum Nationalsozialismus. Und dass das, auch wenn das vergessen geht oder Leuten gleichgültig wird, trotzdem etwas ist, was gerade für neu Hinzukommende eine wichtige Kenntnis sein sollte.
Mhm. Frau Wiedemann, bitte.
Davon geschieht ja, Entschuldigung, vieles geschieht ja auch längst. Ich glaube, natürlich. Das oft gescholtene Berlin-Neukölln, dazu sollte man vielleicht mal sagen, dass das meines Wissens der Stadtteil in Deutschland ist, wo die meisten Juden und Jüdinnen leben, weil eben ein Großteil der nach Berlin gekommenen jüngeren Israelis dort lebt. Und nächste Woche wird eine neue Akademikervereinigung vorgestellt von Palästinensern und jüdischen Mitgliedern. Also es geschieht ja längst vieles. Ja, es geschieht ja längst vieles. Und darum möchte ich gerne nochmal betonen, mein Wort der Einladung, dass man eben nicht von oben herab, also wir haben hier das schöne, perfekte Erinnern und es muss sich nur ein bisschen öffnen und dann können auch andere hereinkommen. Das halte ich ja auch schon, wenn es um die Frage des kolonialen Erinnerns geht, für einen falschen Ansatz. Also es wird immer wieder von einer Öffnung oder halt Nicht-Öffnung gesprochen, als ob jemand die Schlüssel für diese Box hätte und dann entscheiden könnte, wer oder wie sie geöffnet werden kann. Also ich plädiere ja dafür, dass man eben das Erinnern und den Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen und mit den Kolonialen nicht in Gegensatz zueinander stellt, sondern vielmehr schaut, was es uns vielleicht auch an Gemeinsamen zu sagen hat. Und es gibt ein großes Bedürfnis danach, sowohl bei Menschen jetzt, vielleicht auch gerade älteren Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich früher sehr stark für das Erinnern an die NS-Vergangenheit eingesetzt haben, aber eben auch von Leuten jetzt aus migrantischen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die auch ihr eigenes Leiden auch an dieser Gesellschaft bei diesem Thema zum Ausdruck bringen. Und es ist ja vielleicht auch schon wichtig, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern einen stärkeren Rassismus gerade gegenüber schwarzen Menschen aufweist im Vergleich zu anderen Ländern Westeuropas.
Herr Schneider, das, was Frau Wiedemann gerade anspricht, den Holocaust vergleichbar machen mit anderen Formen des Massenmords, zum Beispiel denen des europäischen Kolonialismus, ist das legitim?
Legitim ist es auf jeden Fall. Das ist ja nicht die Frage. Ne? Die Frage ist ja nicht, was man macht, sondern wer was macht und warum es macht und was die Motivation dieses, sagen wir mal, dieser Akte sind. Dass der Holocaust verglichen wird mit anderen Gewaltverbrechen, das ist ja Teil, sagen wir mal, einer akademischen Kultur. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Das sind Oberseminare schon gehalten worden vor 20, 25, 30 Jahren. Und man kann ja nur zu einer Einzigartigkeit der Shoah kommen, wenn man es mit anderen vergleicht. Aber um ihre Frage zu versuchen zu beantworten, ob der Vergleich legitim ist, natürlich ist er legitim, aber wenn es darum geht, einer der Legitimationsgrundlagen des Staates Israel, wir sprachen von dem nie wieder, und einer der Legitimationsgrundlagen des Staates Israel ist ja nicht nur die eigentliche Existenz des Staates, sondern auch die Gewalterfahrung, die Holocaust-Erfahrung, die Souveränitätslosigkeit und so weiter. Und die Einzigartigkeit der Shoah drückt sich dann natürlich auch in der Einzigartigkeit der Legitimation des Staates Israel aus. Und es gibt genug Leute, die den Vergleich nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen oder aus akademischen Gründen machen wollen, sondern die den Vergleich machen wollen, um damit sozusagen dem Staate Israel einer seiner Legitimationsgrundlagen zu entziehen. Und das ist dann ein Akt, der, sagen wir mal, meiner Meinung nach schon grenzwertig ist. Und Stichwort Dirk Moses ist da ein Beispiel, aber es gibt auch andere, die diesen die diesen Vergleich machen, nicht weil sie irgendwelche wissenschaftlichen Ansprüche haben, Gewalt besser zu verstehen, sondern ganz klar den Anspruch haben, Israel einer gewissen Legitimationsgrundlage zu entziehen. Das kann man machen als politischer Akt und ich sehe das dann auch als einen politischen Akt, nicht einen wissenschaftlichen Akt. Und wenn man das als politischen Akt tut, dann muss man ihn auch als solchen einschätzen, erkennen und dagegen halten.
Ja, das sehe ich ganz.
Ich würde ganz gerne nur meinen Einspruch zu Protokoll geben. Sehr gerne. Also ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man irgendwie in dieser Art und Weise über Abwesende spricht. Und Dirk Mose scheint sich dafür anzubieten. Nur zur Information, es handelt sich schon um einen international anerkannten Genozidforscher. Und man mag ja seinen Stil nicht mögen. Aber ich glaube, ich finde es irgendwie nicht angebracht, ihn in dieser Art und Weise als ein Relativierer darzustellen.
Als mehr als angebracht und ich war noch sehr, sehr freundlich.
Frau Wiedemann, dann lassen Sie mich an der Stelle weiterfragen, weil Sie sprechen von inklusivem Erinnern. Das ist Ihre Formulierung. Was heißt denn das dann? Wird das Gedenken an den Nationalsozialismus dann zu einer Erinnerungskultur unter vielen?
Nein, natürlich nicht. Also ich glaube auch da, wo ich stehe, gehe und schreibe, habe ich immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass es mir ein sehr großes Anliegen ist und in meinem ganzen Leben gewesen ist. Unter anderem auch deshalb, weil mein Vater war als junger Mensch Mitglied der NSDAP. Und er hat unter anderem das damit begründet, dass er versucht hat, sich auf diese Weise einen Studienplatz in Medizin zu sichern. Und ich glaube, es hört nie auf, mich zu beschäftigen, dass jemand, der sich so sehr danach sehnt, einen heilenden Beruf zu ergreifen, dies tut, indem er dann irgendwo quasi einer Partei beitritt, die die Vernichtung einer großen Zahl von Menschen zu ihrem Prinzip gemacht hat, auch schon zu diesem Zeitpunkt. Also es gibt da sehr, sehr vieles, was mich auch ganz, ganz, ganz persönlich irgendwo an diese, also ich würde zwar nicht diesen Satz von Joachim Gauck mit der deutschen Identität irgendwie unterschreiben wollen, weil deutsche Identität ist nichts, das gehört nicht zu meinem Vokabular, aber dass es etwas ist, womit man nicht fertig wird, das würde ich schon für mich unterschreiben. Und in dieser Hinsicht habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass für mich persönlich durchaus der Holocaust einzigartig ist. Aber zugleich kann ich das nicht anderen vorschreiben, gerade denen, die jetzt als Kambodschaner, als Bosnier, in Ruanda oder anderswo ihre Genozide eben halt in ihrer Geschichte auch als einzigartig betrachten. Zum Beispiel, ich war auch eingeladen zu einer Konferenz im Johannesburger Holocaust und Genocide Center, wo man dort behandelt man Holocaust und den Genozid in Ruanda in den 90er Jahren nebeneinander, weil man davon ausgeht, dass eben für die menschenrechtliche Bildung, die dort gemacht wird, beides gleichermaßen wichtig ist.
Frau Wiedemann, und das passiert sogar in deutschen Konzentrationslager-Gedenkstätten, dass über andere, Genozide und über andere Massenverbrechen und über die Erfahrungen von jungen Menschen mit migrantischem Hintergrund gesprochen wird. Also wir sind doch sehr viel
absolut,
weiter.
Absolut, Herr Frau, ich denke auch, dass nicht? Die Gedenkstätten sehr viel besser sind oft als die Berliner Politik an dieser Frage.
Ja, was absolut, heißt die Berliner Politik? Da bin ich, finde, wir sollten jetzt nicht in so ein Bashing der staatlichen Vertreter eintreten, nur weil die, ich würde sagen, natürlich bei Gedenktagen auch in einer bestimmten Weise, das kann man besser und kann man schlechter machen, aber sie müssen doch auch in einer bestimmten Weise ritualisiert sprechen. Sie müssen sich einer bestimmten verallgemeinernden Sprache bedienen. So würde ich auch dieses deutsche Identität bei Gauck interpretieren. Und das Ganze eben, um es zu wiederholen, nochmal vor dem Hintergrund, dass dieser Punkt, an dem wir angekommen sind, in unserer, jedenfalls in dem bisher immer noch mehrheitlichen Teil unserer politischen Klasse, dass man sich zu dieser Vergangenheit bekennt und für die Auseinandersetzung damit plädiert, der ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ein langer Weg. Wenn Nathan Schneider die Rede 2008 von Angela Merkel so sehr hervorhebt, dann ist das gewissermaßen auch eine Art von Höhepunkt, eine Entwicklung, dass sozusagen die deutsche Bundeskanzlerin im israelischen Parlament dies sagen kann. Das ist sozusagen der lange Weg einer Streitgeschichte, die die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit immer gewesen ist und keine statische Kultur, die es gibt und die man sich dann gewissermaßen umhängen kann. Also mit anderen Worten, ich will ein bisschen davor warnen, dass wir das, was gegenwärtig der Fall ist, als schon gewissermaßen einen gigantischen Fortschritt sehen, der jetzt endlich das Ganze auf eine Stufe hebt, die wir bisher nicht erreicht hatten. Es gab immer Fortschritte und es gab immer Rückschritte und wir haben auch heute unsere blinden Stellen und wir sollten uns nicht selber einreden, jetzt seien wir an einem Punkt angekommen, wo wir alles richtig machen könnten. Nein, wir machen auch heute bestimmt einiges falsch, aber das ist ja, finde ich, das Wesen einer lebendigen Auseinandersetzung mit dieser deutschen Vergangenheit.
Ich habe ja unser Gespräch mit meiner Angst angefangen. Ich habe das Gespräch mit meiner Angst angefangen, die ich eigentlich zum ersten Mal habe, dass Deutschland wirklich auch selber dunklen Zeiten entgegengeht.
Ja, die habe ich natürlich genauso.
Aber es ist ja nicht nur Deutschland, die dunklen Zeiten entgegengeht.
Nein, natürlich, natürlich
ist das. Und das sind die Zeiten, die wir jetzt vor uns haben. Und das hat nichts mit Erinnerungskultur zu tun. Absolut nichts, meiner Meinung nach.
Herr Schneider, meine Schlussfrage an Sie wäre, wie geht das jetzt weiter mit diesen erinnerungspolitischen Kämpfen, die wir gerade erleben? Bleibt das so? Müssen wir uns an dieses diskursive Chaos in den diversen Feuilletons gewöhnen? Ist das gut so?
Aber das ist doch gar kein Chaos. Ich erlebe ein ganz großes Interesse von Menschen irgendwo gerade an Versuchen irgendwie, konsensual über diese Fragen zu sprechen und eben nicht polarisierend.
Frau Wiedemann, ich erlebe eine große Orientierungslosigkeit. Und meine Frage an Herrn Schneider wäre, ist das auch Ihr Empfinden? Wenn ja, ist das gut so, dass es so ist? Und wo in diesen erinnerungspolitischen Kämpfen sehen Sie die Chance für Weiterentwicklung?
Ja, Orientierungslosigkeit ist immer schon mal was Gutes. Das ist klar. Ich weiß es nicht. Also ich kann da keine richtige gute Antwort drauf geben, wie es weitergehen wird. Es ist klar, dass das also diskursives Chaos ist ja auch okay. Ne? Ich meine, es gibt diese Pluralität der Stimmen, da kann man auch gar nichts dagegen tun, soll man auch unbedingt nichts dagegen tun. Und dass wir in finsteren Zeiten leben, ist auch klar. Ne? Ich meine, das ist gerade für jemanden, der am 7. Oktober in Tel Aviv aufgewacht ist, sind diese finsteren Zeiten wirklich sehr, 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 sehr finster geworden. Und das hat mit richtigen oder falschen oder konkurrierenden Erinnerungen nichts zu tun. Und gleichzeitig, das sieht man jetzt auch, wenn man so ein bisschen die Umfragen sich anschaut, die man europäisch weit macht, dass immer weniger Wissen um die Shoah, um den Holocaust und damit die gleichzeitige Entrüstung, um Gottes Willen, was wird daraus werden. Das ist ja nicht so, dass wenn wir unheimlich viel wissen um das, was geschehen ist, dadurch die finsteren Zeiten sich aufhellen werden. Daran glaube ich nicht. Und deswegen würde ich, sagen wir mal, was Erinnerungskultur angeht, würde ich für sehr, sehr viel mehr Gelassenheit plädieren und die Dinge sich ein bisschen ausspielen lassen, wie sie sind. Und wenn damit auch Geschichtsvergessenheit und Norbert, entschuldige ich mich, du bist Historiker und Geschichtsvergessenheit ist bestimmt nicht, was du dir auf die Fahnen schreiben kannst. Das ist für mich einfacher als Soziologe. Und wenn man in der Gegenwart lebt, dann ist für einige Leute die Gegenwart das Ende der Vergangenheit. Und für andere Leute ist die Gegenwart der Beginn der Zukunft. Und die stehen manchmal Rücken an Rücken irgendwie und schauen sich nicht an. Und wenn sie sich anschauen, schreien sie sich an. Wir sollten die Diskussion um die finsteren Zeiten, in der wir leben, von der Diskussion, von der Erinnerungspolitik irgendwie abkoppeln.
Und also da bin ich mit Verlaub, lieber Nathan Schneider, doch etwas anderer Meinung. Ich glaube,
Hätte ich nicht anders gedacht.
Ich glaube zumindest, dass wir sagen können, die finsteren Zeiten, von denen du gesprochen hast, die werden nicht heller dadurch, wenn wir die Vergangenheit vergessen.
Was bleibt vom Holocaust? 80 Jahre nach Auschwitz, das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Historiker Professor Norbert Frey von der Universität Jena, der Soziologe Professor Nathan Schneider von der Universität Tel Aviv und die Autorin und Journalistin Charlotte Wiedemann. Mein Name ist Michael Riesl, ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.